Liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend unter euch sein darf, dass wir die Gelegenheit haben, das kostbare Wort Gottes heute Abend miteinander zu betrachten, auszulegen, wie es auch schon gesagt wurde, der Herr möchte uns in seine Wahrheit leiten und er gebraucht sein Wort dazu, die Bibel. Und an diesem Wochenende wollen wir uns mit Gottes Hilfe mit einem Thema beschäftigen, das sicher nicht zu den erfreulichsten und erbaulichsten Themen gehört, aber es ist trotzdem einfach für uns geistlich sehr wichtig. Manche Christen sagen, ach, man sollte sich eigentlich gar nicht so viel mit falschen Lehren und verführerischen Strömungen auseinandersetzen. Es ist doch viel besser, wir beschäftigen uns mit dem Positiven. Nur leider ist es so, dass auch die Bibel selber uns zeigt, wir müssen beides tun. Wir müssen neben der Beschäftigung, die natürlich am wichtigsten ist, mit den Lehren der Bibel, mit dem Zeugnis vom Heil, mit den wunderbaren Dingen, die uns der Herr Jesus Christus geschenkt hat, daneben müssen wir uns auch beschäftigen mit den verführerischen Strömungen dieser letzten Zeit. Einfach deshalb, weil durch diese falschen Lehren und Strömungen der Widersacher, der Feind Gottes, uns Gläubige von dem geradlinigen, schlichten Weg der Nachfolge dem Herrn Jesus Christus nach ablenken will. Es geht also heute Abend und in diesen Tagen nicht darum, irgendwie rechthaberisch sich mit anderen Christen und mit anderen Lehren auseinanderzusetzen, um Recht zu behalten. Sondern es geht um eine ganz einfache Sache, dass wir nämlich miteinander anschauen, was ist der biblische Weg für die Christen in dieser letzten Zeit und was sind die unbiblischen Irrwege, die der Teufel in der Gemeinde Gottes verbreiten lässt, damit wir von dem Herrn Jesus abgelenkt werden. Und es ist so wichtig, dass wir das unterscheiden können. Und die Bibel sagt uns auch einige Dinge dazu, die wir miteinander heute Abend und in den nächsten Tagen noch betrachten werden. Am Anfang aber, bevor ich in das heutige Thema einsteige, möchte ich kurz auch Zeugnis geben, wie ich überhaupt dazu komme, einen Vortrag über charismatische Bewegung zu halten. Es ist so, dass ich geboren wurde 1953, in eine Zeit geboren wurde und in einer Zeit aufgewachsen bin, die eigentlich eine ganz entscheidende Wende auch in der Bundesrepublik Deutschland gebracht hat, nämlich die 60er Jahre. Das war für mich die kritische Zeit. Ich wurde geboren in eine Familie von formal evangelischen, aber ungläubigen Eltern. Ich habe also nicht das wahre Christentum kennengelernt in der Jugend, sondern nur ein formales Kirchenchristentum, wo man einmal im Jahr irgendwo in eine Kirche gegangen ist, wo die Bibel gar keine Rolle spielte im Leben. Aber mit 13 Jahren hat mich eine Bewegung fasziniert, die damals aufkam in der westdeutschen Gesellschaft, nämlich die Studentenrevolte. Das ist für euch Geschwister, die ihr damals in Russland war wahrscheinlich schwer nachvollziehbar, aber hier im Westen gab es plötzlich sozialistische, marxistische Schüler und Studenten, die völlig unzufrieden waren mit den bestehenden Verhältnissen in der Bundesrepublik, die protestiert haben, die alle Autorität, alle auch göttlichen Ordnungen heruntergerissen und verspottet haben. Und genau für diese Bewegung hatte ich mich damals geöffnet. Ich habe mit 13 Jahren Marx und Freud gelesen. Und ich bin immer weiter hineingekommen in diese Bewegung. Rudi Dutschke, das waren damals unsere Helden, Bernd Rabeel, sozialistische Studenten, die protestiert haben auf der Straße. Ich habe mich gegen meine Eltern aufgelehnt und kam immer weiter hinein in diese marxistische politische Aktivität. Wir waren naiv, wir hatten keine Ahnung von dem, was Sozialismus real bedeutete. Das habt ihr bis zur Genüge erlebt. Bei uns war das alles nur Theorie und die Theorie schien schön zu sein. So ging es viele Jahre, bis schließlich ein Linienkampf in dieser marxistischen Gruppe damit endete, dass ich ausgeschlossen wurde als Abweichler. Und damit brach für mich ein Stück eine Welt zusammen. Ich fiel wie in ein schwarzes Loch und begann nach dem Sinn des Lebens ganz neu zu fragen. Ich spürte, dass es einfach eine Lüge war, was die Marxisten erzählt haben, dass die Welt nur aus Materie besteht und dass alles irgendwo ein Produkt des Zufalls ist. Und so begann ich, ein Stück zu suchen, es muss doch ein höheres Wesen geben. Leider war meine Suche am Anfang völlig falsch ausgerichtet. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit Konfuzius, mit Yoga, Meditation, mit allen möglichen esoterischen Lehren. Aber keine davon hat mir wirklich Frieden und Erfüllung gebracht, so wie ich es eigentlich suchte und erhoffte. Und so habe ich nach einigen Jahren, nach einiger Zeit einfach angefangen und beschlossen, ich möchte auch in der Bibel lesen. Das Christentum war für mich eigentlich völlig außer Diskussion. Ich habe es nie als etwas wirklich Ernstzunehmendes verstanden. Aber ich wollte doch einmal die Bibel lesen. Und durch Gottes Gnade hat dieses Buch mich so angesprochen, dass ich immer weiter gelesen habe. Vor allen Dingen im Johannesevangelium begegnete mir der Herr Jesus und ich merkte, dieser Mensch hat Worte ganz anders als diese Weisheitsworte in den ganzen Büchern, die ich gelesen hatte. Er hat wirklich Worte ewigen Lebens, Worte, die voller Kraft waren. Und ich habe gemerkt, ja, er muss der Sohn Gottes sein. Das hat einen Kampf in mir ausgelöst. Ich wusste, ich konnte so nicht weiterleben. Ich musste mich bekehren. Ich musste meine Schuld dem Herrn bringen. Ich musste ein neues Leben beginnen. Aber nach einiger Zeit habe ich durch Gottes Gnade wirklich auch diese Entscheidung treffen dürfen und mich bekehrt. Und mit 30 Jahren war ich nun ein Baby in Christus, neu, von Neuem geboren. Und so begann ich, nach einer Gemeinde zu suchen. Bei uns gab es und gibt es auch wenig wirklich biblische Gemeinden. Ich bin dann in einer Methodistengemeinde gelandet mit meiner Frau. Ich hatte kurz nach meiner Bekehrung meine Frau kennengelernt und geheiratet haben wir dann etwas später. Ja, und dann sind wir in eine Methodistengemeinde gekommen, in der eine sehr schwierige Situation für mich war. Der ältere Pastor war gläubig und hat noch gute Predigten gehalten. Der jüngere Vikar, Nachwuchspastor, war ungläubig, hat die Bibelkritik vertreten und glaubte gar nicht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und hat versucht, uns zur Friedensbewegung und zur Umweltbewegung zu bekehren. Das war genau das, wo ich herkam. Ja, damit wusste ich, das war ein Irrweg. Und so war ich innerlich sehr unzufrieden und belastet auch durch diese verkehrten Predigten in dieser Gemeinde. Und in dieser Situation, das war etwa vielleicht anderthalb Jahre nach meiner Bekehrung, die erste Liebe war auch schon am Zurückgehen, da kam dann eine ältere Christin auf uns zu und hat gesagt, ihr sucht doch nach mehr geistlichem Leben, mehr Kraft. Ich weiß, wo ihr es finden könnt. Und sie hat uns eingeladen in einen Hauskreis, der sich abseits von den bestehenden Gemeinden traf. Und in diesem Hauskreis bin ich das erste Mal auf seltsame Dinge gestoßen, die mich am Anfang befremdet haben, vor denen ich Angst hatte. Da kam es zum Beispiel vor, dass selten nachdem man einige Lieder gesungen hatte, die sich immer wiederholt haben, dass plötzlich dann jemand in Zungen sprach oder jemand kam und hat gesagt, ich habe einen Eindruck, ein Bild steht vor meinen Augen, eine Kette, jemand ist gekettet, er braucht Befreiung, solche Dinge, Weissagungen, Zungenreden. Ich war in einen charismatischen Hauskreis geraten. Am Anfang war ich noch ziemlich kritisch und hatte auch Angst davor, verführt zu werden, weil das passte nicht so ganz zusammen mit dem, was ich von der Bibel her verstanden hatte, was biblisches Christentum ist. Aber ich habe mich dann auch mit mancherlei Büchern und falschen Lehren beschäftigt und irgendwie habe ich immer mehr eigentlich meine Abwehr abgebaut. Und schließlich haben wir uns in einer solchen pfingstlerischen Gemeinde die Hände auflegen lassen, meine Frau und ich, um die Geistestaufe zu empfangen. Haben dann auch in Zungen geredet, haben selber auch so Eindrücke gehabt und haben uns dann recht bald in einer neu entstehenden charismatischen Gemeinde engagiert. Und mehrere Jahre lang waren wir fest davon überzeugt, jetzt sind wir mitten in einer großen Erweckungsbewegung. Gott will uns gebrauchen und Gewaltiges durch uns tun. Wir waren beflügelt und enthusiastisch. Viele Dinge, die nicht nach der Bibel waren, haben wir gar nicht so recht wahrgenommen in dieser Zeit, denn wir wurden gelehrt, man darf nie richten und urteilen. Man muss alles stehen lassen, was man so erlebt, und man darf nicht negativ denken und nicht kritisch denken, sonst liefert man sich dem Teufel aus. Das war so eine Lehre. Immer alles stehen lassen, immer alles bejahen, was von den Leitern kommt. Und da haben wir manche Dinge einfach weggefiltert, wo wir eigentlich hätten sagen müssen, da stimmt doch was nicht. Aber es kam ein Punkt durch Gottes Gnade, wo wir uns damit beschäftigen mussten, ist es überhaupt echt, was wir hier erleben oder nicht. Es kam daher, dass da eine Gemeindekrise entstand, dadurch, dass der geistgesalbte, charismatische Prophet, der unsere Gemeinde leitete, einen Aufstand geplant hat gegen den geistgesalbten, charismatischen Prophet, der das Missionswerk leitete, in dem unsere Gemeinde eine Filiale war. Also unser Leiter war praktisch angestellt bei einem Missionswerk. Und er konnte auch nicht selbstständig die Gemeinde führen, sondern es war immer jemand von der Leitung des Missionswerkes dabei, wenn wir uns in der örtlichen Gemeinde trafen. Und dieser Mann wollte selbstständig werden. Er hat gesagt, ich will allein hier das Sagen haben in der Gemeinde. Das ist ja schon mal eine ganz interessante Aussage. Und das haben wir dann gemerkt. Er hat angefangen, gegen seinen Leiter da alle möglichen negativen Dinge zu sagen. Und er hat uns heimlich ohne Wissen der Missionsleitung zusammengerufen zu Sitzungen. Das Ziel war, dass wir in einer Art Putsch unsere Unabhängigkeit von dem Missionswerk erklären sollten. Und irgendwann mal dämmerte mir, dass das, was dieser Mann eigentlich machte, einfach handfeste Sünde war. Er belog seine Vorgesetzten. Er hatte ja immer noch, war ja immer noch Angestellter in diesem Missionswerk. Ja? Er hat sie betrogen und belogen. Und es kamen auch noch andere Sünden heraus, auch seelsorgerliche Dinge, wo er sich Vergehungen geleistet hat in der Seelsorge an Frauen. Und plötzlich wurde mir klar, dieser Mann lebt in Sünde. Und gleichzeitig hat er jeden Tag Offenbarungen, die angeblich von Gott sind, Geisteswirkungen. Er hatte auch angefangen, in den letzten Monaten dieser Krise den Leuten die Hände aufzulegen, da fielen die plötzlich um. Und dann wurden da die abenteuerlichsten Dinge geweissagt. Irgendeine Frau, eine ledige ältere Frau, die kaum bekehrt war, die hat er praktisch erklärt, es sei eine Prophetin, die in der ganzen Region wegweisende Weissagungen in allen Gemeinden aussprechen würde. Und lauter solche Dinge, wo wir unbehaglich wurden und gesagt haben, das kann doch nicht stimmen, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und irgendwann mal wurde mir klar, dieser Geist, der durch diesen Mann wirkt, kann nicht der Heilige Geist Gottes sein. Denn dort, wo unbereinigte Sünde ist, wirkt der Geist Gottes nicht in dieser Macht und Kraft, so wie wir das empfunden hatten durch die Visionen und Offenbarungen dieses Mannes. Es muss ein falscher Geist sein. Das war für uns ein Schock. Wir haben gemerkt, wir sind verführt worden. Und relativ bald haben wir uns dann von dieser Gemeinde zurückgezogen. Wir waren dann eine ganze Zeit alleine und haben wirklich Zerbruch erlebt, Buße erlebt. Gott hat uns auch aufgedeckt, den religiösen Ehrgeiz, den Wunsch, etwas darzustellen, was uns auch in diese charismatische Bewegung hineingeführt hat. Und Schritt für Schritt haben wir die Wahrheit erkannt, dass es hier um eine endzeitliche Verführung geht. Bibelstellen, die uns früher nie aufgefallen waren, wurden uns plötzlich deutlich und wichtig, die da redeten von falschen Propheten, von Verführungen in der Endzeit. Und wir haben gemerkt, wir sind mitten hineingeraten. Das war für uns sehr notvoll und es begann ein Ringen um die biblische Wahrheit. Wir hatten ja immer in unserer Lehre irgendwelche Bibelstellen angeführt bekommen, die uns die Charismatiker gesagt haben und dachten, wir sind völlig biblisch. Und deshalb war das auch zunächst mal notwendig, dass wir überhaupt einmal die Bibel wieder ganz neu gelesen und haben und versucht haben zu verstehen, was sagt die Bibel wirklich. Nach etwa 2 Jahren haben wir dann endgültig gebrochen mit diesem falschen Geist, haben uns davon losgesagt. Und danach begann Gott auch wirklich, mir die biblischen Wahrheiten im Gegensatz zu diesen verdrehten und verführerischen Lehren groß zu machen. Und ich sah immer mehr, wo die Verführung eigentlich angesetzt hat, wo das Bibelwort verdreht wurde. Aus diesen Studien ist dann ein relativ dickes Buch entstanden. Ich denke, es ist am Büchertisch erhältlich, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel, 670 Seiten dick, wo einfach ich versucht habe, jede wichtige Lehre dieser Bewegung von der Bibel her zu beleuchten und zu fragen, was sagt die Bibel? Und das möchte ich auch mit hineinnehmen jetzt in diesen Vortrag, diesen Grundansatz. Wir müssen alle die Lehren, alle die schönen Erlebnisberichte, die Zeugnisse dieser Charismatiker ganz wachsam und nüchtern prüfen an dem einen untrüglichen Maßstab, den uns Gott gegeben hat. Und das ist sein Wort. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass etwas biblisch klingt. Ja? Auf den ersten Blick für oberflächliche Leute klingen auch manche Aussagen der Zeugen Jehovas biblisch. Ja? Auch die Adventisten, alle die Sekten begründen ihre Lehren irgendwo auch ein Stück mit der Bibel. Aber wenn wir tiefer in die Bibel hineingehen, dann merken wir, es stimmt nicht überein. Und genau das möchten wir mit Gottes Hilfe auch heute Abend tun, indem wir die wichtigste und grundlegendste Lehre der charismatischen Bewegung miteinander betrachten. Und das ist die Lehre von der endzeitlichen Erweckung und Geistesausgießung. Das Thema heute Abend lautet ja die charismatische Bewegung, endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung. Und das ist eigentlich das Allergrundlegendste im Selbstverständnis der Pfingst- und charismatischen Bewegung, dass sie sich versteht als eine große endzeitliche Geistesausgießung und Erweckungsbewegung. Nach der Lehre und der Prophetie der Charismatiker und Pfingstler ist es angeblich so, dass in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi noch einmal eine große Ausgießung von Gottes Geist auf alle Menschen geschehen solle. Dass Millionen Menschen sich bekehren, dass ganze Völker ergriffen werden vom Geist Gottes und sich Christus zuwenden, dass es riesige Bewegungen geben wird, die praktisch Erweckung bedeuten, weltweit in allen Völkern. Das ist eigentlich die ganz große These, gelehrt, aber vor allen Dingen auch verkündet durch Tausende von Propheten, die immer wieder sagen, Gott hat mir geoffenbart, er will seinen Geist mächtig ausgießen auf alles Fleisch. Das ist so immer wieder die zentrale pfingstlerische Prophetie. Und das ist natürlich etwas sehr Attraktives für viele Christen. Die Pfingstler und Charismatiker sagen, ja, Gott will am Ende noch einmal die ganze Herrlichkeit der Gemeinde, die ganzen Gnadengaben der Apostelzeit, die Apostel, die Propheten, die Wundertäter, das will er alles noch einmal erwecken und alles noch einmal geben, und zwar in einem viel größeren Ausmaß wie in der Anfangszeit der apostolischen Urgemeinde. Das macht die Anziehungskraft dieser Bewegung und dieser Botschaft zum großen Teil aus, dass sie sagen, wir haben die apostolischen Geisteskräfte und Wunder und Gaben im vollen Umfang wieder erhalten, die die Kirche verloren hat. Ich möchte einfach einmal als Beispiel etwas zitieren aus der Prophetie und Vision eines charismatischen Propheten, Rick Joyner aus Amerika, ein sehr bekannter Prophet in der charismatischen Bewegung, damit man einfach mal so sieht, wie diese Visionen und diese Lehren eigentlich von den Charismatikern angebracht werden. Ich zitiere Rick Joyner, Vision von der großen Ernte. Der Herr hat vielen seiner Propheten offenbart, dass es bald eine große Ausgießung seines Heiligen Geistes geben wird. Diese Erweckung wird gewaltiger sein als alle vorherigen. Eine Vielzahl von Propheten, Lehrern, Pastoren und Aposteln, ausgestattet mit dem Geist des Pinchas, wird aufstehen. Große Menschenmassen werden dem Herrn zuwandern und der Zustrom wird an manchen Orten so stark sein, dass auch sehr junge Christen große Gemeinschaften von Gläubigen leiten werden. Arenen und Stadien werden allabendlich überfüllt sein, weil die Gläubigen die Apostel und Lehrer hören wollen. Gegen Ende des Zeitraumes, den diese Vision umspannt, wird der Leib Christi wie ein großer, mächtiger Strom sein, der sich so frei und ungehindert bewegen wird wie der Wind. An einem Tag werden Treffen in großen Hallen und Stadien stattfinden, am folgenden Tag dann wieder im Stadtpark und in Privathäusern. Große Versammlungen, bei denen die ganze Stadt auf den Beinen ist, werden spontan entstehen. Ungewöhnliche Wunder werden die Regel sein. Und solche, die heute noch die Ausnahme sind, werden dann ganz selbstverständlich schon von jungen Gläubigen gewirkt werden. Den Heiligen werden Erscheinungen von Engeln vertraut sein. Und manchen wird für längere Zeit die sichtbare Herrlichkeit des Herrn im Gesicht anzusehen sein, während die Kraft Gottes in besonderer Weise durch sie wirksam ist. Diese Ernte wird so groß werden, dass niemand auf den Gedanken kommt, zurückzublicken und sie mit der frühen Christenheit zu messen. Jeder wird sagen, dass sich der Herr den besten Wein zweifellos bis zum Schluss aufgehoben hat. Die frühe Kirche war wie eine Opfergabe der Erstlingsfrüchte, und dies wird in der Tat die Ernte davon sein. Von dem Apostel Paulus sagt man, er habe die Welt auf den Kopf gestellt. Von den Aposteln, die bald gesalbt werden, wird man sagen, sie haben eine auf dem Kopf stehende Welt wieder auf die Beine gebracht. Nationen werden erzittern, wenn ihr Name genannt wird. In diesen Tagen werden viele tagtäglich mit Zeichen und Wundern leben. Es wird für sie so normal werden wie das Manna für das Volk Israel in der Wüste. Der Herr wird noch nie dagewesene Wundertaten, die sogar die biblischen Wunder bei weitem überragen werden, für sein Volk vollbringen. Soweit also dieser Rick Joyner, dieser charismatische Prophet. Wohlgemerkt, es ist eine Vision, die er gesehen hat angeblich, die er als Offenbarung von Gott weitergibt. Ein anderer solcher Prophet, Kenneth Copeland, beschreibt diese verheißene Endzeiterweckung folgendermaßen. Zitat: Gott ist dabei, das große Finale herbeizuführen. Es wird das größte Werk des Geistes Gottes in der Geschichte der Menschheit sein, soweit wir sie kennen. Denkt darüber nach. Wir werden das herrliche Vorrecht haben, nicht nur Zeugen der Bewegung des Geistes Gottes in den letzten Tagen zu sein, sondern wir sind die Gefäße, durch die diese machtvolle Kraft fließen wird. Sie und ich, wir haben das Vorrecht, die Generation des Heiligen Geistes zu sein. Gott hat ein Volk erhoben, das das Leben und den Dienst des Heiligen Geistes mehr als irgendjemand vor uns erleben wird. Heute zu leben bedeutet, in der besten Zeit der ganzen Menschheitsgeschichte zu leben. Diejenigen, die sich völlig seinem Dienst hingeben in dieser letzten Stunde, werden Gottes Sprachrohr auf Erden sein und die Werkzeuge seines Geistes und seiner mächtigen Kraft. Wir werden Millionen und Abermillionen, ja Milliarden sehen, die wiedergeboren werden. Das Wort Gottes sagt, dass ganze Nationen in diesen letzten Tagen in das Reich Gottes eingehen werden. Das Fürbittegebet wird den Regen des Geistes Gottes bewirken. Es wird die Menschheit als Ernte in die Familie Gottes hineinbringen. Das geschieht gerade jetzt überall auf der Welt. Also hier wird es noch deutlicher. Letztlich eine Geistesausgießung, die alle Menschen zu Christen macht. David Wilkerson, auch ein falscher Prophet der Charismatiker, hat gesagt: Der Geist Gottes wird dann auch auf die Zauberer und auf die Schamanen kommen, auf die Okkultisten und Hexen. Alle werden sie vom Geist Gottes erfüllt werden. Ja. Wohlgemerkt, diese Visionen sind anziehend. Ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, wie Rick Joyner mehrfach besonders junge Gläubige angesprochen hat, dass sie große Wunder tun werden. Dass junge Gläubige schon große Gemeinden leiten werden, entgegen der Schrift. Ja? Nicht ein Neubekehrter. Ja? Diese Bewegung vermittelt mit diesen Visionen unreifen Christen das Gefühl: Mensch, du bist dabei, du bist das auserlesene Werkzeug, du erlebst tolle Dinge mit Gott. du bist erfolgreich, du hast Kraft. Ja, das sind diese Dinge, die da rüberkommen. Und die Menschen verleiten zu sagen, ja, lasst uns doch dieser Erweckungsbewegung anschließen. Da erleben wir Gott ganz besonders. Aber die Frage ist, können wir uns einer solchen Vision, einer solchen Botschaft einfach öffnen? Können wir sie bejahen, weil sie vielleicht unser Fleisch kitzelt, weil sie uns anspricht? Ihr Lieben, die Bibel sagt ganz deutlich, wir müssen prüfen. Wir müssen nüchtern beurteilen, was uns gesagt wird. Wir können nicht einfach irgendeine Botschaft, die uns vielleicht gefällt, annehmen. Schon gar nicht in der letzten Zeit, in der Endzeit. Die Schrift sagt, von allem, was gepredigt wird, prüfet alles, das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5. Und die Schrift sagt noch etwas anderes in 1. Johannes 4,1 und das ist ganz wesentlich für diese Frage. Dort sagt der Apostel Johannes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Und wenn es eine Zeit gibt, in der dieses Gebot ganz besonders dringlich und aktuell ist, dann ist es die heutige Zeit. Ja? Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wir müssen diese Visionen, diese Erlebnisberichte und Zeugnisse der Charismatiker, der Pfingster ganz nüchtern prüfen. Und wie? Wie prüfen wir denn? Ihr Lieben, es gibt nur einen untrüglichen Maßstab. Das ist nicht unser Gefühl. Das ist nicht unsere Erfahrung, sondern das ist das Wort Gottes. Eine Sache wissen wir gewiss. Der Geist Gottes war es, der die heiligen Menschen Gottes inspiriert und bewegt hat, die Bibel niederzuschreiben. Die Bibel wissen wir, dass sie das Werk des Heiligen Geistes ist. Und deshalb alles, was wirklich aus dem Geist Gottes ist, muss mit dem geschriebenen Wort der Wahrheit mit der Heiligen Schrift übereinstimmen. Etwas, was der Heiligen Schrift und ihren Aussagen widerspricht, das dürfen wir nicht als von Geist Gottes kommend annehmen. Das ist ein Grundsatz. Gott widerspricht sich nicht. Gott ist die Wahrheit. Er hat uns in der Bibel die Wahrheit über sich selbst, über sein Wesen, über sein Wirken, über seine Ratschlüsse geoffenbart. Und deshalb dürfen wir wissen und prüfen anhand der Bibel, was von Gott kommt und was nicht. Und diese Prüfung ist lebensnotwendig. Und wir wollen jetzt mit Gottes Hilfe einfach in ganz knapp bestimmte Grundaussagen, die wir hier gehört haben, anhand der Bibel überprüfen. Ich möchte jeden ermutigen, das auch selber an der Schrift selbst nachzuprüfen. Morgen wird auch ein Schriftentisch ausliegen. Ich habe also diesen Vortrag und andere Vorträge auch in schriftlicher, in Broschürenform ausgearbeitet. Da kann man das nochmal nachlesen und nacharbeiten und selber in der Bibel nachschlagen. Ja, wir sollen sein wie die Beröer, die dafür gelobt werden, dass sie geprüft haben und geforscht haben, ob in der Schrift, ob es sich wirklich so verhält. Dazu möchte ich sehr ermutigen. Ja, vielleicht zunächst mal die Frage, was sagt die Bibel denn eigentlich über die letzte Zeit? Wir haben jetzt gehört, die Charismatiker sagen, die letzte Zeit ist eine herrliche Zeit. Die Endzeit ist eine Zeit, wo wir gewaltige Geistesausgießungen, Geisteswirkungen, Wunder, Massenbekehrungen zu erwarten haben. Was sagt denn die Bibel über die Endzeit, über die letzte Zeit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus? Zunächst einmal vielleicht einfach die Frage, wie sieht denn die Bibel die Stellung der Welt, der Völker, der Heidenvölker in dieser letzten Zeit? Ich möchte dazu eine ganz grundlegende Aussage anführen, die von unserem Herrn selbst gemacht wurde. Er ist ja der Prophet, der große Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Und der Herr hat sehr viel über die letzte Zeit gesagt im Grund in seinem Wort. Und eine der Aussagen finden wir in Lukas 17. Wer die Bibel dabei hat, da möchte ich sehr dazu ermutigen, das auch morgen zu tun. Der kann das nachschlagen. Lukas 17 ab Vers 26. Dort spricht der Herr davon, wie es sein wird bei der Wiederkunft des Messias. Und er vergleicht die Zeit vor seiner Wiederkunft mit den Tagen Noahs. Vers 26 lesen wir, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ja, die Tage Noahs. War das eine Zeit der Erweckung? War das eine Zeit, wo die Menschen durstig waren nach Gott, wo sie sich bekehrt haben? Nun, wir können das nachlesen in 1. Mose 6, wie Gott die Menschen zur Zeit Noahs beurteilt hat. Wir lesen 1. Mose 6, ab Vers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Ihr Lieben, wenn wir in die heutige Welt hineinschauen, dann müssen wir sagen, dieser Vergleich des Herrn Jesus ist absolut zutreffend. Die Erde heute ist genauso verdorben, erfüllt mit Gesetzlosigkeit und Frevel und Gottlosigkeit, mit Bosheit. Und damals war es so, dass nur 8 Menschen aus dieser ganzen Menschheit gerettet wurden. Obwohl Noah bezeichnet wird als Prediger der Gerechtigkeit, er hat den Menschen verkündet, was auf sie zukommt. Er hat sie zur Buße gerufen. Aber die Menschen haben gespottet und sie wollten nicht hören. Sie haben genauso weitergelebt wie immer, bis das Gericht kam und alle vernichtete. Und das ist die Aussage des Herrn Jesus. Genauso wie es damals war, wird es auch sein in der letzten Zeit. Und der Herr verwendet noch einen weiteren Vergleich. Vers 28 lesen wir, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also der Herr sagt hier noch einmal ganz klar, die letzte Zeit vor seiner Wiederkunft wird eine Zeit der absoluten Gottlosigkeit sein. Eine Zeit, wo die Sünden so frech begangen werden und die Gesetzlosigkeit so überhand nimmt, dass Gott Gericht üben muss wie damals an Sodom. Und es muss uns erschrecken und warnen zugleich, dass die Sünden Sodoms heute in ganz besonderer Weise prominent gemacht werden und als ganz normal erklärt werden und staatlich auch noch sanktioniert werden. Das ist ein Warnzeichen, dass das Gericht Gottes nicht mehr lange auf sich warten lassen kann. Ja? Wir leben also in Tagen, wo die Bosheit der Menschen ausreift bis zum Gericht. Und die Bibel sagt ganz klar, das Kommen des Sohnes des Menschen wird eine Zeit des blutigen und ernsten Gerichtes sein für die gottlosen und gesetzlosen Menschen. Wenn wir einmal den 2. Thessalonicher Brief lesen, dort ist es glasklar geoffenbart. Ja? Wenn der Herr wiederkommt, dann wird er Zorngericht üben. Dann werden die Gottlosen, die Gesetzlosen gerichtet werden und umkommen. Alle die, die das Evangelium nicht angenommen haben. Eine ernste Botschaft. Und wir finden sie in den alttestamentlichen Propheten wieder und wieder bestätigt. Also die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt genau das Gegenteil von den charismatischen und pfingstlerischen Falschpropheten in Bezug auf die letzte Zeit. Die Bibel sagt, diese Zeit ist eine Zeit der Verderbnis, der Verführung, der Gesetzlosigkeit. Da gibt es überhaupt keine Massenbekehrungen, sondern es gibt ein massenhaftes Gericht über die Gottlosen und es sind nur ganz wenige, die gerettet werden. Bei Lot waren es nur noch 3 Menschen, die im Endeffekt gerettet wurden. Ja, wir könnten das noch ergänzen. Ich kann nicht alle Schriftstellen anführen. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel in der Offenbarung steht, dass in dieser letzten Zeit die Hure Babylon alle Völker und Nationen getränkt hat mit ihrem Glutwein der Unzucht. Wenn alle Völker sich zu Christus bekehrt hätten in der Endzeit, dann wäre das völlig unverständlich, wie die Hure Babylon alle verführen kann. Genauso finden wir in Offenbarung 13 zum Beispiel diese schreckliche Szene, wo die gottlosen Menschen unter dem Eindruck falscher Wunder den Antichristen und das Tier anbeten und den Satan anbeten. Wie kann das sein, dass die ganzen Völker das tun, wenn sie angeblich alle zu Christus bekehrt sind? Ja? Also wir finden ganz einfach, diese rosarote Erweckungsbotschaft widerspricht den nüchternen Aussagen der Bibel 180 Grad. Wie sieht es jetzt aus mit diesen Visionen über die Gemeinde? Ist ja auch etwas sehr Attraktives. Die Gemeinde wird noch mal Apostel haben und Propheten und Wundertäter. Sie wird die Geisteskräfte der urapostolischen Zeit in vollem Umfang haben und noch mehr als das. Sagt die Bibel das über die letzte Zeit in der Gemeinde? Auch da können wir nur letztlich einen Teil der Aussagen anführen, die die Schrift hier nennt. Lesen wir einmal aus dem 2. Timotheusbrief. Ein Abschnitt, der 2. Timotheusbrief, ist ein ganz wichtiger Brief für die Gemeinde in der Endzeit, weil dort viele prophetische Aussagen über die Endzeitentwicklung sich finden. 2. Timotheus 3, ab Vers 1 lesen wir. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Man könnte vielleicht sagen, ja, hier redet die Bibel ja von Gottlosen. Das sind doch gar keine Christen. Aber wenn wir genau hinschauen, da heißt es, sie lieben Gott. Zumindest geben sie das vor, aber sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und dann heißt es, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, von Frömmigkeit, von Gottseligkeit. Also das sind keine Atheisten, keine Spötter und Gottesleugner, sondern das sind Christen, die da von der Bibel benannt werden. Leute, die sich zumindest Christen nennen, Namenschristen, könnte man auch sagen. Ja? Also die letzten Zeiten für die Gemeinde, so sagt das Wort Gottes, sind schlimme Zeiten, schwere, notvolle Zeiten. Weit davon entfernt, dass das eine große Erweckungszeit sein sollte. Und auch in 2. Timotheus 4 lesen wir eine inspirierte, von Gottes Geist gegebene Prophetie über die letzte Zeit. Ab Vers 3 finden wir folgende Voraussage. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Auch das bezieht sich auf die Endzeit, ganz besonders. Und auch das zeigt, dass in der Endzeit keineswegs die Gemeinde eine besondere Belebung und höhepunktartige Entwicklung erlebt, sondern im Gegenteil, sie erlebt Niedergang, geistlichen Verfall, Not. Man will nicht mehr hören, was die Bibel sagt über Kreuz und Kreuzesnachfolge, über Selbstverleugnung, über den Tod des alten Menschen, sondern man will andere Dinge hören. Liebe dich selbst, tu dir etwas Gutes, verwirkliche dich selbst. Das sind die Botschaften, die heute unter den modernen falschen Christen ankommen und die vielfältig in der christlichen Literatur, in Büchern, in Zeitschriften verbreitet werden. Ja? Also auch hier sagt die Bibel ganz klar, es ist nicht Erweckung, sondern es ist Verfall und Verführung in der letzten Zeit zu erwarten. Noch ein weiteres Wort vielleicht, 1. Timotheus 4, Vers 1, auch wieder eine Prophetie aus der Bibel für die letzte Zeit. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also auch hier wieder die letzten Zeiten, die späteren Zeiten sind keine Zeiten der Massenerweckung, sondern der Verführung. Und es wird gesagt, es werden falsche Geister wirken und falsche Lehren hineinbringen in die Gemeinde. Eine ganz ernste Sache. Die Bibel zeigt, dass in der letzten Zeit nur noch ein kleiner Überrest von wahren, treuen Gläubigen übrig bleiben wird. Dass die große Mehrheit derer, die sich Christen nennen, vom echten Glauben abgefallen sein wird und dass sie letztlich in das Lager des Antichristen überlaufen werden. Das ist die biblische Perspektive auch für die Gemeinde der Endzeit. Auch hier wieder sehen wir, es ist 180 Grad entgegengesetzt diesen charismatischen Propheten. Ja? Das stimmt einfach nicht überein, sondern es widerspricht der Bibel glasklar, was diese Charismatiker und Pfingstler über die Endzeit sagen. Ich möchte einfach noch einmal deutlich machen, wie wichtig es ist, diese Aussagen, die da uns heute in Zeitschriften, in Kassetten, in Büchern angeboten werden, ganz wachsam an der Bibel zu prüfen. Und dabei möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, was ein Mangel ist in vielen Kreisen von ernsten Christen. Der Mangel besteht darin, dass viele Gläubige ihre Bibel leider nur oberflächlich kennen. Dass viele Gläubige auch die Bibel nicht tiefergehend studieren und auch nicht gründlich von vorne bis hinten durchlesen. Und das ist etwas, das ist in der heutigen letzten Zeit sehr, sehr wichtig. Ich kann nämlich nur von der Bibel her prüfen, wenn ich wirklich die Bibel kenne und wenn ich auch die verschiedenen Aussagen der Heiligen Schrift zu bestimmten Themen wirklich auch weiß und auffinden kann. Sehr interessant, der Herr Jesus selber wurde ja versucht, der Satan hat versucht, ihn zu verführen mit einer Bibelstelle. In Matthäus 4 finden wir, als der Teufel den Herrn versucht zu verleiten, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen, was tut der Feind da? Er zitiert einen Psalm. Es steht doch geschrieben. Das ist interessant. Er lässt etwas aus dabei und verfälscht die ganze Sache und reißt sie aus dem Zusammenhang. So arbeiten auch alle Verführer mit der Bibel. Aber wie begegnet der Herr Jesus dieser Versuchung? Was sagt er, als der Satan sagt, es steht doch geschrieben? Der Herr sagt, und wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und damit hat er den Teufel geschlagen. Aber das bedeutet, wenn wir so die Versuchung abwehren wollen, dass wir unsere Bibel kennen müssen. Dass wir wissen müssen, was steht wo geschrieben. Schaut, und da möchte ich viel Mut dazu machen, dass wir doch die Bibel mehr studieren. Zusammenhänge in der Bibel studieren. Ich habe das zum Beispiel auch mal gemacht für das Buch, dass ich einfach geguckt habe anhand einer Konkordanz, was sagt die Bibel eigentlich über Krankenheilung, über die Heilung von Kranken, ja, von 1. Mose bis Offenbarung. Alles sich mal anschauen. Ja. Was sagt die Bibel über Prophetie, diese verschiedenen Fragen? Und dann finden wir Zusammenhänge. Dann finden wir das Gesamtbild. Und der Teufel arbeitet immer, auch heute in den Verführungen, dadurch, dass er einzelne Bibelworte nimmt und reißt sie aus dem Zusammenhang, in dem sie gegeben wurden, und gibt ihnen eine andere Bedeutung. Und der unerfahrene Christ denkt, naja, ist doch biblisch. Ja? Aber der Christ, der wirklich in der Bibel gegründet ist, der sieht, ja, Moment mal, diese Deutung stimmt mit dem Bibelwort nicht überein und da steht doch das drin, das kann doch gar nicht richtig sein. Versteht ihr? Und so müssen wir unsere Bibel kennen. Und dazu ist auch wichtig, dass wir unsere Bibel nicht nur lesen, wie ein Schmetterling eine Blumenwiese anfliegt. Ja? Der sucht sich immer die schönsten Blüten raus und dann flattert er wieder weiter. Das heißt, viele Christen lesen manche Bibelstellen 10, 20 Mal im Jahr und haben ihre Lieblingsbücher und ihre Lieblingsstellen, und andere Bibelbücher werden manchmal gar nicht gelesen. Weiß nicht, 4. Buch Mose, 1. Buch Chronik, da gibt es so gewisse Bücher, die führen da ein gewisses Schattendasein. Aber es ist etwas ganz Wertvolles und Wichtiges, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Und zwar immer wieder, idealerweise einmal im Jahr. Das ist eine sehr gesegnete Sache. Oder auch wenn es in 2 Jahren einmal ist, aber wirklich von vorne bis hinten nichts auslassen. Und wenn wir das mehrfach gemacht haben, dann bekommen wir ein Gespür für die Zusammenhänge der Schrift. Und dann können wir auch prüfen. Zum Beispiel ist es ganz wichtig bei der biblischen Lehre, dass keine Aussage einfach aus ihrem Zusammenhang gerissen werden darf, in dem sie gegeben ist. Wir müssen genau prüfen, sagt Gott das zum Beispiel zu Israel, sagt das zur Gemeinde. Wir müssen prüfen, ist es, in welchem Zusammenhang steht eine Aussage. Das bekannteste Beispiel oder ein bekanntes Beispiel sind die 144.000 in der Offenbarung, wo die Zeugen Jehovas sagen, das sind wir, die auserwählten Zeugen Jehovas. Und wo man in der Bibel, wenn man nachstudiert, ganz genau sehen kann, da ist die Rede von 144.000 aus Israel. Und da wird jeder einzelne Stamm aufgezählt per Namen. Ja, also ein aufmerksamer Bibelleser muss sagen, kann schon mal gar nicht richtig sein, was die Zeugen Jehovas da von den 144.000 erzählen. Es ist von Israel gesagt und nicht von uns. Ja? Also solche Dinge muss man beachten und muss immer auch beachten, dass eben jede Lehre nur biblisch genannt werden kann, wenn sie alle Aussagen der Heiligen Schrift zu dem Thema auch wirklich in Übereinstimmung bringt. Zum Beispiel für die Allversöhnung, dass alle Menschen gerettet werden am Ende, könnte man 3 oder 4 Bibelstellen anführen. Wenn man die aus dem Zusammenhang reißt, könnte man meinen, die Allversöhnung ist biblisch. Wenn wir aber alle Stellen studieren, die über das Gericht sprechen und über das ewige Schicksal der Menschen, dann ist es glasklar, dass das eine Verführung ist, dass das eine Fehldeutung der Bibel ist. Ja? Also wenn ich eine Lehre habe, das sind 4 Bibelstellen dafür und 3 dagegen, dann kann ich schon mal sagen, die kann gar nicht biblisch sein. Eine biblische Lehre muss alle Aussagen der Schrift in Übereinstimmung bringen und alle berücksichtigen. Sie darf keine einzige brechen, sonst ist sie nicht biblisch. Ja? Solche Dinge müssen wir lernen und solche Dinge müssen wir berücksichtigen, damit wir biblisch prüfen können. Ich möchte jetzt einmal herangehen und möchte den zentralen Beweistext für diese angebliche Endzeiterweckung mit uns anschauen. Und das ist ja Joel 3. Ich habe das vorher schon kurz erwähnt. Ja, diese Prophetie im Propheten Joel, das ist eigentlich die Stelle, die die Pfingstler und Charismatiker am meisten anführen, um zu sagen, ja, die Endzeiterweckung muss doch kommen. Lesen wir also mal miteinander Joel 3. In älteren Bibelausgaben ist es Joel 2, die letzten Verse. Das ist ein bisschen unterschiedliche Zählung. In der Schlachterbibel, in der ich jetzt lese, revidierte Schlachterbibel, da ist es Joel 3 ab Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, sagt der Herr durch seinen Propheten, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Die in Joel. Und die Pfingster sagen, hier steht's doch, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alle Menschen werden gerettet. Oder? Von wem spricht Joel 3? Auf wen soll der Geist ausgegossen werden? Jetzt wollen wir einfach einmal nur ein paar Verse vor und nach dieser Bibelstelle lesen. Eigentlich müsste man den ganzen Propheten Joel lesen, ja, von vorn bis hinten. Das ist der Zusammenhang. Nicht einfach nur eine Stelle rausnehmen. Aber wir lesen nur mal 2, 3 Verse vorher und nachher. Dann wird, denke ich, die Antwort klar werden, an wen richtet sich Joel 3 und was ist damit gemeint. Ich lese mal Joel 2 ab Vers 25. Da spricht der Herr, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Wer ist angesprochen in Joel 3? Was meint ihr? Israel ist eigentlich ganz klar. Ja? Eure, das ist das Volk Gottes im alten Bund, das Volk Israel. Die Israeliten sollten es erleben, dass der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch, dass ihre Söhne, ihre Töchter, ihre Ältesten den Geist empfangen. Ja, warum steht denn dann auf alles Fleisch? Das ist doch eine seltsame Formulierung. Wisst ihr, wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir eines, dass nämlich im alten Bund nicht alle Gläubigen den Heiligen Geist hatten. Wer hatte denn den Heiligen Geist im alten Bund? Das waren im Wesentlichen die Könige und Führer des Volkes wie Mose. Es waren die Propheten und die Priester. Aber das einfache Volk hatte den Geist nicht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene von den 70 Ältesten, die von Gott berufen werden und denen Gott von dem Geist gibt, der auf Mose lag. Und sie haben geweissagt. Und dann kommt Josua und sagt, da gibt es noch zwei, die weissagen im Lager, wehre ihnen. Und dann sagt Mose, wollte Gott, dass das ganze Volk weissagen möchte. Aber das war noch nicht, ja, heilsgeschichtlich noch nicht möglich. Es waren nur Einzelne, die im alten Bund in Israel den Geist Gottes hatten. Und nun verheißt der Herr für das Ende der Zeiten, das ganze Volk, alles Fleisch, sogar die Knechte und Mägde, sollen den Geist empfangen. Das war das Neue. Alles Fleisch heißt also nicht alle Menschen, sondern alle Israeliten, die damals noch übrig geblieben sind von den Gerichten Gottes. Denn dieses Ereignis stimmt überein mit Zacharia 10, mit anderen Stellen, wo verheißen wird, dass am Ende der Zeit, wenn der Messias wiederkommt, der Geist Gottes auf die Israeliten ausgegossen wird. Wir finden das in Hesekiel, wir finden diese Verheißung in Jesaja. Immer wieder im Alten Testament gibt es diese Verheißung, dass der Geist Gottes auf Israel ausgegossen wird am Ende der Zeit. Und genau damit stimmt Joel 3 überein. Ja, was ist denn dann mit den Heiden? Bekommen die nicht auch etwas vom Heiligen Geist, wenn der Geist ausgegossen wird? Jetzt lesen wir einmal nach Joel 3, was die ersten Verse von Joel 4 sind. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Wir könnten jetzt weitermachen, dann sehen wir im selben Moment, wo Israel den Heiligen Geist bekommt, übt der Messias blutiges Gericht an den Heidenvölkern. Blutiges Gericht an zahllosen Feinden des Volkes Israel, die sich in ihrer Gottlosigkeit versammelt haben, um das Bundesvolk des alten Bundes zu zerstören. Ja? Also im ganzen Gegenteil, es geht bei Joel 3 überhaupt nicht um eine Geistesausgießung auf die Heidenvölker, sondern es geht um Gericht über die Heidenvölker und um die Geistesausgießung für Israel. Ja? Also das ist der ganz klare heilsgeschichtliche Zusammenhang von Joel 3. Es ist für Israel. Und es ist interessant, Petrus führt es ja an in der Pfingstpredigt, Joel 3. Er sagt aber nicht, und da müssen wir die Bibel genau lesen, Petrus sagt nicht, es hat sich erfüllt, was in dem Propheten Joel steht. Es hat sich ja auch nicht endgültig erfüllt. Pfingsten war eine Teilerfüllung, eine Vorerfüllung von Joel 3. Ja, ist interessant, es war in Jerusalem, es waren lauter Juden, auf die der Geist kam. Aber was hat zum Beispiel gefehlt? Denkt mal nach, in Joel 3 sind Wunderzeichen im Himmel und auf Erden verheißen, dass die Sonne sich verfinstert. Diese ganzen Dinge haben nicht stattgefunden zu Pfingsten. Es war noch nicht die Enderfüllung. Es steht noch etwas aus. Die Enderfüllung kommt erst am Ende der Zeit, wenn der Messias sein Volk heimsucht. Ja? Und wieder sehen wir, die pfingstlerische und charismatische Lehre verdreht die Heilige Schrift. Es ist eine betrügerische, verfälschende Anwendung von Bibelworten, die wir hier finden. Ja? Die Bibel lehrt nirgends, dass alle Menschen gerettet werden und der Geist Gottes auf alle Menschen kommt. Das ist einfach Irrlehre. Und wir müssen aber die Schrift genau studieren, den Zusammenhang studieren, damit wir diese Dinge durchschauen. Sonst werden wir betrogen. Ich möchte noch einmal betonen, dass eine ganz gefährliche Sache bei Irrlehre und Verführung ist, dass die Heilszeiten vermischt und verwischt werden. Wir müssen in der Bibel unterscheiden zwischen der Heilszeit des Gesetzes und Israels unter dem Alten Bund, zwischen der Heilszeit der Gemeinde Gottes in Christus, die letztlich mit Pfingsten beginnt, und zwischen der Heilszeit des tausendjährigen Reiches, wenn der Messias wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet. Vielleicht erinnert ihr euch, Kenneth Copeland hat gesagt, die Bibel sagt doch, dass ganze Völker sich zu Christus bekehren werden. Stimmt es? Ja, das stimmt. Stimmt. Die Bibel sagt es. Aber wann? Wann bekehren sich ganze Völker zu dem Messias Christus? Die Bibel sagt es ganz klar. In der Zeit des tausendjährigen Reiches. Nicht jetzt. Die Gemeinde ist die Herausgerufene. Die Gemeinde bedeutet, dass die Botschaft des Evangeliums und der Gnade verkündigt wird und dass eine auserwählte Schar herausgerufen wird aus den Juden und Heiden. Und dann übt Gott Gericht. Und nach diesen Gerichten wird ein Überrest der Heidenvölker da sein. Die werden sich bekehren zu Christus. Ja? Dann wird es ganze Völker geben, die Christus anbeten, die opfern in Jerusalem, die bekehrt sind, aber nicht heute, sondern im tausendjährigen Reich. Und es ist genau diese Verdrehung, dass nämlich die Grenze zwischen den Heilszeiten verwischt wird, die hinter sehr vieler Verführung steht. Ich möchte es nur kurz erwähnen, die katholische Kirche zum Beispiel hat ein falsches Priestertum aus der Heilszeit des Gesetzes entlehnt und hat es in die Gemeinde hineingepfropft. Gleichzeitig hat die katholische Kirche zum Beispiel die Irrlehre vertreten und vertritt sie auch heute noch, dass die Gemeinde berufen sei, anstelle von Christus das tausendjährige Reich auszuüben. Ja, das war zum Beispiel der theologische Hintergrund, warum die gesagt haben, wir können mit dem Schwert missionieren. Wir erobern die Slawen und zwingen sie, sich zu bekehren. Ja? Weil sie gelehrt haben, wir üben anstelle von Christus die Herrschaft aus mit dem eisernen Stab. Ja? Verführung, Irrlehre. Ja? Aber es beruht auf der Verwechslung und Vermischung der Heilszeiten, Gesetz, Gemeinde, tausendjähriges Reich. Ja? Ich kann das nicht näher ausführen, aber das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge erkennen und unterscheiden können. Eines möchte ich auch noch erwähnen. Wenn wir in der Geschichte der Gemeinde mal studieren, wo hat eigentlich diese Lehre von der Geistesausgießung und von Joel 3 für die Menschheit und für die Gemeinde begonnen, dann finden wir, dass es schon im 2. Jahrhundert eine charismatische Verführungsbewegung gab, die diese Dinge gelehrt hat. Und zwar waren das die Montanisten. Montanus war ein Zauberpriester der heidnischen Göttin Kybele. Und er hat sich ja angeblich bekehrt. Und dann hat er angefangen, unter den Christen zu lehren und hat gesagt, ich bin der Tröster aus Johannes 16. Und er hat zwei Frauen gehabt, auch interessant, die waren Prophetinnen, die haben in Zungen geredet, die haben Visionen gehabt und die haben behauptet, Christus kommt wieder im Jahr so und so in eine kleine Stadt in Kleinasien, Pepuza. Und die ganzen irregeführten Anhänger dieses Montanus haben sich zu dem geweissagten Zeitpunkt mit weißen Kleidern in dieser Stadt aufgehalten und haben Christus erwartet. Haben alles verkauft gehabt, ja, wie die Schwärmer das so machen. Tja, und dann kam Christus nicht. Das Schlimme und Erschütternde ist, die Leute sind nicht von dem Montanus weggelaufen, die haben ihn nicht als Verführer und Betrüger durchschaut, sondern der Montanismus war noch 200 Jahre lang eine kräftige Strömung neben der katholischen Kirche, die viele, viele Christen verführt hat. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass es ein falscher Prophet ist, aber es hat sich klar erwiesen, denn seine Weissagung ist nicht eingetroffen. Und dann später im 19. Jahrhundert, in 1830er Jahren, kam eine Bewegung in England auf. Da war genau dasselbe. Die haben auch gesagt, wir erwarten eine Geistesausgießung nach Joel 3. Die haben gebetet und gefastet und dann kam der Geist. Es kam zu Zungenreden, zu Zuckungen, zu Bewusstlosigkeit, zu Heilungen. Und dann traten Propheten auf, Prophetinnen natürlich auch. Und die haben geweissagt, Gott beruft 12 Apostel und diese 12 Apostel sind berufen, die Gemeinde, die Kirche für das Ende zu vollenden und sie werden alle bei Lebzeiten Christus wiederkommen sehen. Diese 12 Apostel wurden also berufen, sie haben ihre Arbeit angefangen, haben einigen Wind aufgewirbelt und nach einigen Jahren starb der erste Apostel und Christus war noch nicht wiedergekommen. Dann starb der nächste. Die Prophetie hatte sich offensichtlich als Lüge erwiesen. Aber viele dieser Anhänger dieser irvingianischen Bewegung wollten von der Verführung nicht abweichen. Und so kam es zu einer Bewegung, die gesagt hat, Gott beruft immer wieder neue Apostel. Wisst ihr, was das heute ist? Das ist die neuapostolische Kirche, die schlimmste und größte Sekte, die wir hier haben. Entstanden aus einer pfingstlerischen Erweckungsbewegung in Anführungsstrichen des 19. Jahrhunderts. Und dann kam als dritte solche Welle Anfang des 20. Jahrhunderts die Pfingstbewegung, in der wiederum Joel 3 angewandt wurde, in der wiederum ein Geist ausgegossen wurde, der zu Zungenreden, zu Wundern, zu Prophetie führte und wiederum Lügenprophetien gebracht hat. Ja? Noch ganz kurz gesagt, die Pfingstbewegung ist ja die erste, die charismatische Bewegung ist eine Folgebewegung davon. Die Pfingstbewegung war eine Heiligungsströmung, eine verführerische, falsche Heiligungsströmung, die etwa 50, 60 Jahre lang separate Gemeinden gegründet hat. Und in den 60er Jahren haben dann Pastoren aus den liberalen, abgefallenen evangelischen Kirchen und aus der katholischen Kirche sind zu den Pfingstern gegangen und haben gesagt, wir wollen auch den Geist, den ihr habt, haben sich die Hände auflegen lassen. Und die haben dann diesen falschen Geist in die Großkirchen hineingetragen. Das war die Geburtsstunde der charismatischen Bewegung. Ja? Ich gehe da vielleicht noch mal etwas genauer drauf ein, kann man bei der Fragenbeantwortung. Aber ich möchte jetzt noch mal einen ganz wichtigen Gesichtspunkt mit uns betrachten. Etwas, was die falschen Propheten der Charismatiker nämlich völlig außer Acht lassen und was auch die Pfingstler und Charismatiker in ihrer Lehre kaum je berühren, ist die ganz wichtige Lehre der Bibel von der endzeitlichen Verführung durch falsche Propheten. Das ist interessant. Die Bibel setzt da einen ganz starken Akzent und warnt, aber die Charismatiker blenden diese biblischen Warnungen fast völlig aus. Und das nicht ohne Grund. Ich möchte einmal mit uns lesen, was der Herr Jesus über diese letzte Zeit in Matthäus 24 zu sagen hat. Matthäus 24 lehrt der Herr, was die Kennzeichen der Zeit vor seiner Wiederkunft sein werden. Die Jünger fragen ihn, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und dann lesen wir in Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, hier ist nicht die Rede von der Welt. Der Herr Jesus spricht hier von Agape-Liebe. Diese Liebe hat die Welt überhaupt nicht, sondern es geht hier um die Christenheit. Dort erkaltet die Liebe, dort nimmt die Gesetzlosigkeit zu, die offene Missachtung der heiligen Gebote Gottes. Wenn wir heute um uns schauen, finden wir das nur bestätigt, ganz eindeutig. Und dann in Vers 24 noch, da heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Der Herr warnt uns also dreimal. Ihr Lieben, wenn schon etwas zweimal in der Bibel steht, dann ist es ein Zeichen, es ist besonders wichtig. Der Herr will es uns besonders wichtig machen. Aber hier sagt es der Herr dreimal. Passt auf vor der Verführung. Passt auf, es werden falsche Propheten kommen. Was bedeutet denn Verführung? Ich nehme da immer ganz gerne den Vergleich und das Bild. Auch heute war es ja wieder so, dass ich in einer unbekannten oder relativ unbekannten Stadt mich orientieren musste und hier zu eurem Gemeindehaus finden musste. Der Vorteil war, dass da gleich das Krankenhaus dabei ist, sonst wäre ich vielleicht zu spät gekommen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, ich bin hier als Fremder in Gummersbach und versuche den Weg zu euch zu finden. Und dann kommt irgendjemand und verdreht einige Wegweiser um 90 Grad. Was meint ihr, was passiert? Ich gehe in die Irre. Ich komme nicht beim Ziel an. Versteht ihr? Verführung bedeutet Irreführung, Wegführung vom richtigen Weg, Wegführung vom richtigen Ziel durch Täuschung und Betrug. Wenn ich jemanden frage, wo ist hier der Weg zum Gemeindehaus, und der schickt mich in die ganz entgegengesetzte Richtung, dann bin ich verführt, dann bin ich in die Irre geführt worden. Und genau das tut der Teufel und er benutzt dazu falsche Propheten. Auch das ist jetzt nochmal die Frage, was ist denn ein falscher Prophet? Dazu müssen wir erst mal fragen, was ist ein echter Prophet in der Bibel? Ein echter Prophet. Ein Prophet ist nach der Bibel ein bevollmächtigter Sprecher Gottes. Ein Bote, der Offenbarungen Gottes im Auftrag des Herrn weiterzugeben hat. Wenn ein echter Prophet in der Bibel aufgetreten ist, dann konnte er sagen, so spricht der Herr. Und das, was er gesagt hat, waren wahrhaftige Worte Gottes. Ja, und ein falscher Prophet? Ein Lügenprophet könnte man auch übersetzen. Ja, ein falscher Prophet ist ein Mensch, der steht hin und sagt, Gott hat mir eine Botschaft für euch gegeben, so spricht der Herr. Und dann kommt etwas, das kommt überhaupt nicht von Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht ein Wort Gottes, sondern das ist ein Wort aus dem eigenen Herzen oder ein Wort des Teufels. Das ist ein falscher Prophet. Und ihr Lieben, das ist so wichtig und das möchte ich mit uns auch noch lesen. Ich bin heute, werde ich euch ein bisschen anstrengen. Wir gehen ein bisschen tiefer ins Wort hinein, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Gewinn davon. Der Herr Jesus hat nämlich einen Abschnitt in Matthäus 7 benutzt, um uns zu zeigen, was falsche Propheten sind. Um uns falsche Propheten erkennen zu lehren. Und das wollen wir miteinander noch betrachten. Matthäus 7, Abvers 15. Da sagt der Herr, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ihr Lieben, das ist eine Schlüsselstelle der Heiligen Schrift für das Verständnis der charismatischen Bewegung. Der Herr warnt uns vor falschen Propheten, also Leuten, die in der Gemeinde auftreten und sagen, der Herr hat mir etwas geoffenbart, der Herr spricht zu euch Folgendes. Und dann bringen sie eine lügnerische Botschaft. Und der Herr Jesus zeigt uns, diese Leute kommen in Schafskleidern zu uns. Was bedeutet denn das? Nun, das Bild ist klar. Die sehen aus wie echte Christen. Im Gegenteil, ihr Lieben, oberflächlich gesehen sind viele dieser falschen Propheten und charismatischen und pfingstlerischen Verführer ganz besonders fromme Christen. Sie machen einen vollmächtigen Eindruck, sie strahlen Kraft aus, Freude manchmal. Sie haben eine äußere Erscheinung, dass man manchmal denkt, ja sag mal, so ein toller, vollmächtiger Christ. Ja, da bin ich ja gar nichts dagegen. Schafskleider. Aber der Herr Jesus sagt noch etwas. Inwendig sind sie reißende Wölfe. Ich glaube, dieses Bild verstehen wir auch. Es sind gar keine wiedergeborenen Christen. Es sind Diener des Teufels. Es sind böse Menschen, die nur den Schein des Christentums an sich tragen. Eine sehr ernste Sache. Und dann sagt der Herr noch, ihr könnt sie erkennen, und zwar an ihren Früchten. Nicht an dem äußeren Schein, sondern an dem, was kommt denn raus dabei. Ja, wir haben das vorher gesehen, der Montanus, der kann vielleicht toll geredet haben, Aber als seine Prophetie sich als Lüge entpuppt hat, spätestens dann hätte ein biblisch denkender Christ sagen müssen, aus, vorbei, das waren Verführer. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und schaut, und jetzt kommt der Herr und gibt uns drei Kennzeichen der verführerischen falschen Propheten in der Endzeit. Und da müssen wir gut aufpassen, weil wenn der Herr mit seinem Wort Recht hat, dann müssen wir in der letzten Zeit erwarten, dass es eine Bewegung gibt, in der diese drei Kennzeichen auftreten. Und diese drei Kennzeichen sind zuerst einmal Weissagen im Namen Jesu Christi. Prophetie. Ja, es gibt viele Pfingster, die sagen, so spricht der Herr, mein Volk, ich sage euch, tut Buße und so weiter. Ja, also ein wörtliches Reden des Christus wird vorgetäuscht. Weissagen in seinem Namen. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Das ist ja eines der Wunderzeichen der Apostelzeit. Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Heilungen, Kraftwirkung. So, und jetzt müssen wir mal ganz nüchtern nachdenken und ganz nüchtern prüfen. Wo finden wir in der Christenheit der letzten Zeit, der Christenheit der Gegenwart der letzten 50, 100 Jahre, eine Bewegung, in der diese drei Kennzeichen auftreten. Weissagen im Namen Jesu Christi, Dämonen austreiben im Namen Jesu Christi und Wunderzeichen tun im Namen Jesu Christi. Wo gibt es so eine Bewegung? Ihr Lieben, es gibt nur eine einzige. Und das ist die Pfingsten charismatische Bewegung. Ja? Ihr findet keine andere. Wo diese drei Kennzeichen drin sind. Also die Bibel warnt uns. Die Bibel zeigt uns, wie wir die Falschpropheten und Verführer der letzten Zeit durchschauen und erkennen können. Es liegt an uns, dass wir diese Warnungen auch ernst nehmen und wirklich auch erkennen, wo die Verführer sich befinden. Ich möchte noch eine Bibelstelle erwähnen, die sehr, sehr wichtig ist. Viele Christen meinen, ach, ein Gläubiger kann doch gar keinen falschen Geist empfangen. Man kann doch gar nicht so verführt und getäuscht werden. Aber die Bibel zeigt uns im 2. Korintherbrief genau das Gegenteil. Die Bibel zeigt uns, dass damals Verführer aufgetreten waren, die in der Gemeinde in Korinth gewirkt haben und die letztlich den wahren Gläubigen in Korinth falsche Lehren nahegebracht haben und sie verleitet und verführt haben. Ich lese einmal 2. Korinther 11, die ersten vier Verse und dann Vers 13 bis 15. Eine ganz wichtige Stelle zum geistlichen Verständnis der endzeitlichen Situation und der endzeitlichen Verführung. Paulus schreibt, möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also da waren falsche Apostel zu den Korinthern gekommen. Und die haben so eindrucksvoll gepredigt, dass die Korinther gesagt haben, dagegen ist der Apostel Paulus gar nichts. Die sind doch viel besser. Die reden doch viel eindrucksvoller. Und Paulus muss die Korinther warnen und sagen, schaut her, ihr habt euch diesen Leuten geöffnet, aber sie haben einen anderen Jesus verkündigt, einen anderen Geist euch gebracht und ein anderes Evangelium. Und dann sagt er in Vers 13 bis 15 von diesen eingedrungenen Predigern, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo das gilt wie nie zuvor. Der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Er tritt fromm auf. Er tritt christlich auf. Er sagt den Leuten, schaut, ich gebe euch mehr als der Herr Jesus, mehr als die Bibel. Ihr könnt ein tolleres Christsein haben, mehr Erfahrungen, mehr Vollmacht, Visionen, Erlebnisse, besondere Erkenntnisse, besondere Kräfte. Ihr müsst euch nur dem Geist öffnen, den ich euch anbiete. Eine ganz gefährliche Verführung. Und letztlich sehen wir hier die Methoden der Verführer. Und es gilt genauso für die Pfingst- und charismatische Bewegung. Es wird dort ein anderer Jesus verkündigt, ihr Lieben. Viele oberflächliche Christen lassen sich täuschen und sagen, ich kenne doch die Charismatiker, die haben solch eine Liebe zu Jesus. Sie beten so viel, viel mehr als wir. Sie sind so eifrig. Die können doch gar nicht falsch sein. Aber die Bibel sagt, es gibt in der Verführung einen anderen Jesus. Und genau das ist das, was auch in der charismatischen Bewegung auftritt. Ich möchte euch dafür ein Beispiel geben. Ich erzähle solche Dinge nicht gern, denn es ist im Grunde schrecklich. Aber es ist wichtig, dass wir aufwachen und gewarnt werden. Wir lesen in der Biografie, in dem Bericht von Merlin Carruthers, einem bekannten amerikanischen Charismatiker, der erzählt von einer Jesus-Vision, die er angeblich gehabt hat. Und er schildert es folgendermaßen. Jesus kam auf mich zu und er kniete sich vor mir nieder und er legte seinen Kopf auf meine Oberschenkel und er sprach, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. Ende der Vision. So, und jetzt müssen wir mal ganz nüchtern nachdenken und biblisch prüfen und vergleichen mal diese Vision mit der echten Vision, die der Apostel Johannes in Offenbarung 1 hatte, von dem wahren, verherrlichten Herrn. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran. Ja, der Herr in seiner Herrlichkeit, sein Gesicht strahlt wie die Sonne, ein zweischneidiges Schwert geht aus seinem Mund hervor und der Apostel Johannes fällt vor ihm nieder wie tot und zwar natürlich auf sein Angesicht, nicht auf den Rücken wie die Charismatiker. Ja? Versteht ihr etwas? Diese Jesus-Vision ist eine spiritistische Fälschung gewesen. Dieser falsche Jesus sagt genau das, was die Zauberer sagen. Ja? Gebrauche mich, benutze mich. Und er tut Dinge, er erniedrigt sich selbst in einer Weise, wie das nie der Fall wäre. Ja? Das ist eine Fälschung, ein andersartiger Jesus. Es klingt fromm. Aber dieser falsche Jesus, der Charismatiker, kann zum Beispiel in einer Vision oder in einer Prophetie sagen, mein Volk, ich will, dass die Zerrissenheit in meinem Leib aufhört, dass die Katholiken und die Evangelischen sich wieder vereinen. Solche Dinge kommen da. Ja? Das ist nicht der biblische Herr Jesus Christus. Das ist ein anderer Jesus, ein ökumenischer, ein verführerischer Jesus. Und genauso der Geist, der da ausgeteilt wird in der charismatischen Bewegung, ist ein andersartiger Geist. Es ist nicht der Geist Gottes. Jeder, der biblisch prüfen kann, kann das auch klar erkennen. Wenn zum Beispiel ein John Wimber seine Geistestaufe erzählt und sagt, eine Macht kam auf mich und drückte mich auf den Boden, sodass ich eine halbe Stunde lang nicht aufstehen konnte, obwohl ich aufstehen wollte. Dann können wir von der Bibel her ganz klar sagen, dieser Geist ist niemals der Geist Gottes. Warum? Was sagt denn die Bibel? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Es gibt keinen Zwang dort, wo der Geist Gottes wirkt. Kein zwanghaftes Schreiben, kein zwanghaftes Lachen, kein zwanghaftes Liegenbleiben, sondern der Geist Gottes bezeugt sich unserem Geist. Er wirkt an unserem Gewissen, damit wir selber den Willen Gottes tun. Er zwingt nicht. Ja? Gott hat keine Marionetten nötig. Gott will bewusste Diener und Nachfolger. Ja? Der Geist Gottes wird beschrieben als ein Geist der Selbstbeherrschung zur Frucht hat. Ja? Die letzte Frucht des Geistes laut Galater 5, Vers 22 ist Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Das heißt, ein Geist, der Menschen hysterisch lachen lässt über Stunden, sodass sie nicht aufhören können, das kann nie der Heilige Geist sein, denn der Heilige Geist wirkt Selbstbeherrschung statt zwanghaftem Handeln. Ja? Nur so ganz kurz mal gesagt, es kann nicht der Geist Gottes sein. Es ist ein Lügengeist, ein Truggeist. Wir können das zum Beispiel auch daran sehen, wenn dieser falsche Geist Frauen immer wieder berufen hat als Prophetin, Apostelin, Predigerin. Was sagt denn die Bibel? 1. Timotheus 2. Das ist der Geist Gottes, das ist der Herr selber, der durch den Apostel spricht und sagt, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren, noch dass sie über den Mann Herrschaft ausübe. Das sagt die Bibel. Und die Pfingster sagen, ja, aber der Geist hat sie doch berufen. Dann gilt also der Geist, der falsche Geist, mehr als das durch den echten Geist Gottes geschriebene Wort. Daran erkennen wir diesen Truggeist. Ja? Es gibt Charismatiker, die sagen, oh, der Geist Gottes hat mir geoffenbart, ich soll mich scheiden lassen. Und dann machen die das. Gar kein Problem. Heiraten wieder. Ja? Die Bibel sagt aber, ich hasse die Scheidung, spricht der Herr. Ja? Also wir sehen, es ist ein andersartiger Geist, der falsche Führungen, falsche Offenbarungen bringt, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. Ein Truggeist, ein verführerischer Geist mitten im Hause Gottes. Viele haben eine harmlose und verkehrte Sicht von der Gemeinde in der Endzeit. Wisst ihr, es gilt auch dieses Wort in der Endzeit, was in 1. Petrus 4 steht, das wollen wir auch noch miteinander lesen, damit wir das geistlich einordnen können und verstehen, warum solche trügerischen Geister überhaupt in der Gemeinde der Endzeit auftreten. In Vers 17 lesen wir in 1. Petrus 4, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Es gibt ein Gericht am Hause Gottes, dort wo die Christen untreu geworden sind. Dort wo sie von dem Wort der Wahrheit abgewichen sind, da lässt Gott zu, dass Verführungsmächte einbrechen und auch Gläubige verführen können. Das ist eine ernste Sache. Aber wir leben in dieser Zeit, der letzten Zeit der Verführung, der Zeit der falschgeistigen Wirkungen. Noch einen weiteren Punkt möchte ich herausheben und dann kommen wir zum Schluss. Die charismatische Bewegung fügt sich ein in den endzeitlichen Zusammenhang, in das, was das prophetische Wort, das biblische Prophetenwort sagt über die letzte Zeit. Es muss eine solche Verführung im Grunde geben. Was sagt denn die Bibel, wo die Christenheit der letzten Zeit prophetisch gesprochen hingehen muss? In Offenbarung 17 und 18 finden wir diese erschütternde Vision, diese erschütternde Botschaft von der Hure Babylon. Von einer Frau, die auf einem Tier reitet und die die große Hure genannt wird. Und von der gesagt wird, dass sie alle Völker mit dem Glutwein ihrer Unzucht, mit ihrer Zauberei betört und verführt hat. Das heißt, die Bibel zeigt, in der Endzeit muss es eine weltweite, mächtige religiöse Kraft geben, die letztlich einen christlichen Anschein hat, sonst wäre sie nicht Hure, aber abgefallen ist von dem wahren Gott und von dem wahren Herrn Jesus Christus. Das ist die abgefallene Namenschristenheit, die Hure Babylon. Und wir sehen ganz deutlich aus der Offenbarung, aus dieser Anspielung auf die Stadt mit den sieben Bergen, wo das Tier seinen Sitz hat, dass hier die römische Kirche als der Kern der Hure Babylon bezeichnet wird und klar prophetisch herausgehoben wird. Aber die katholische Kirche heute ist noch nicht an dem Punkt, wie wir es in der Offenbarung sehen, dass nämlich die ganze Welt, alle Völker unter ihrem verführerischen Einfluss wären. Und deshalb müssen wir sehen, diese Bewegung der Ökumene, diese große Bewegung zur Vereinigung aller Namenschristen, die sich irgendwo zum Christentum bekennen, ohne wiedergeboren zu sein. Und die weitere damit verknüpfte Bewegung der Religionseinheit, der Welteinheit aller Religionen, das ist biblisch notwendig. Das ist genau die Bewegung, die dazu führen wird, dass einmal diese Hure Babylon eine Weltmacht, eine religiöse Weltmacht ist, die alle Religionen vereint und die letztlich dem Antichristen zuarbeitet, um die Menschen zu verführen für die Sache des Antichristen. Und diese Hure wird dann gerichtet werden. Aber in dieser Bewegung der weltweiten Vereinigung aller Christen unter der Führung der katholischen Kirche, da hat die charismatische Bewegung einen Auftrag und eine entscheidende Rolle heute. Wir müssen wissen, dass die Mehrzahl aller Charismatiker heute Katholiken sind, praktizierende, dem Papst und den Bischöfen ergebene Katholiken, die in der Regel zu den Heiligen und zu Maria beten. Und die genauso in Zungen beten wie ihre evangelischen Kollegen auch. Die genauso Wunderheilungen vollbringen, die genauso Weissagungen haben wie die evangelischen Charismatiker auch. Und wir müssen wissen, dass die katholische charismatische Bewegung, ich weiß nicht, wie es heute ist, sie war unter der Schirmherrschaft des letzten Papstes, Johannes Paul II., war der persönliche Schirmherr der katholischen charismatischen Bewegung. Es gab darin Kardinäle, Bischöfe, Jesuiten, Theologieprofessoren und sie hatte die Förderung der katholischen Kirche. Genauso hat der Ökumenische Weltrat der Kirchen ausdrücklich die charismatische Bewegung begrüßt, weil er gesagt hat, das ist eine Bewegung, die von uns erstrebte Vereinigung aller christlichen Kirchen zustande bringen kann, weil sie an Erfahrungen und Charismen orientiert ist und nicht an der Lehre. Die Lehre trennt uns, aber dieses Erlebnis, diese charismatische Erfahrung kann uns vereinen. Ja? Also wir sehen hier, wie diese Bewegung ganz bewusst begrüßt und eingesetzt wird von den Mächten der Ökumene. Ja, warum denn? Wisst ihr, was das ganz Entscheidende ist, was die charismatische Bewegung an Verführung leistet? Sie lenkt die Christen, die evangelischen Christen ab von ihrem geistlichen Fundament. Und das sind eigentlich diese Alleins der Reformation, die nicht nur die Reformation kennt, nämlich allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube. Und überall dort setzen die Charismatiker etwas hinzu, ganz entscheidend auch gerade bei der Schrift. Sie bringen nämlich eine zweite Offenbarungsquelle mit hinein, neben der Schrift, nämlich die Prophetenoffenbarungen der Charismatiker. Ja? Also nicht mehr die Bibel alleine, sondern die Worte von Rick Joyner, von den charismatischen Propheten, von den Gemeindeleitern, von den Leuten, die da aufstehen in Gemeinden, die müssen auch beachtet werden. Das sind auch Botschaften Gottes. Und damit wird es allein die Schrift untergraben und zerstört. Und damit wird auch der evangelische, der bibelgemäße Glaube zerstört. Und wenn die Schrift verlassen wird als alleinige Grundlage der Wahrheit, dann kann jede Irrlehre Einzug halten. Dann gibt es auch keinen Unterschied mehr zwischen katholisch und evangelisch. Und genau dort zielt es nämlich hin, dass die Leute so benebelt werden von dem falschen Geist, von den Wundern, von den Erlebnissen, dass sie sagen, ach, mir ist es völlig egal, was für eine Lehre mit der Rechtfertigung, mit dem Glauben. Hauptsache irgendein Jesus. Hauptsache, ich empfinde Liebe und fühle mich gestärkt und empfinde die Gegenwart Gottes, wenn ich im Lobpreis bin. Alles andere ist mir egal. Ja? Auf diese Erfahrungsorientierung, auf diese Verführung der Leute, dass der biblische, evangeliumsgemäße Glaube zerstört wird, daraufhin wirkt die charismatische Bewegung. Und deshalb hat sie in der Endzeit auch eine zunehmende Macht und Einfluss. Das kann uns bedrücken, aber es ist ganz klar, diese Bewegung muss wachsen. Die muss größer werden und mehr an Einfluss gewinnen, weil die Hure Babylon sich herausbildet und weil diese Bewegung wie ein Katalysator, wie ein Ferment wirkt, um die Leute aufzubereiten, damit sie sich hinein verführen lassen in diese große namenschristliche Einheit und letztlich auch Religionseinheit. Ja? Es ist interessant, dass bestimmte Charismatiker schon gesagt haben, ja, die Naturvölker, die Schamanen und die Zauberer, die haben ja genau die gleichen Charismen wie wir. Die erleben ja auch Wunderheilungen und sehen Visionen. Ja? Da gibt es doch einen Anknüpfungspunkt. Da haben wir doch Gemeinsamkeiten. Das ist ganz interessant. Ja? Also da bilden sich unbiblische Brücken und letztlich führt diese Bewegung hin nach Rom, hin nach Babylon, hin zu der großen Verführung des Antichristen, der eben auch mit falschen Propheten und mit falschen Wunderzeichen arbeiten wird. Das ist die ganz ernste Sache, wohin diese Bewegung letztlich auch führt. Aber damit möchte ich nicht schließen. Ich möchte schließen damit, dass die Bibel uns bei allen ernsten Warnungen vor der Verführung auch eine Hoffnung und eine Zuversicht mitgibt. Es ist interessant, der Herr Jesus schildert im Lukasevangelium die Verführungen und die Nöte der Endzeit und dann sagt er, wenn dieses anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter, weil ihr wisst, dass eure Erlösung naht. Es geht nicht darum, dass wir eingeschüchtert, niedergedrückt, resigniert sein sollten, sondern wir dürfen wissen, dass der Herr Jesus mitten in dieser notvollen Zeit einen Überrest von treuen Christen bewahren will und bewahrt, die das Zeugnis seiner Wahrheit mitten unter den falschen Propheten aufrechterhalten und die darin auch den Segen des Herrn und den Beistand des Herrn haben. Ich möchte da ganz kurz zum Schluss noch zitieren aus Offenbarung 3, aus dieser wunderbaren Botschaft des erhöhten Herrn an die Gemeinde in Philadelphia. Und da sagt, heißt es in Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Die Bibel zeigt also, dass es mitten in diesem Trend der Verführung eine kleine Schar gibt. Das ist nicht die Masse, das ist nicht die Mehrheit, das sind nicht die Leute, denen alle nachlaufen. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Ja? Die wahren Gläubigen waren immer eine Minderheit. Der Herr Jesus sagt nicht, fürchte dich nicht, du große Herde, sondern er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja? Aber auch wenn diese Gemeinde, die treue Schar, zahlenmäßig schwach ist und wenn sie in Not und Anfechtung ist und wenn ihr der Zeitgeist und der Trend der Zeit entgegenweht und entgegensteht, so tröstet doch der Herr Jesus sie, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und das ist ein wunderbares Bild. Es zeigt, dass die treuen Gläubigen noch Raum haben zum Zeugnis. Raum haben, das Evangelium zu bezeugen. Raum haben, die biblische Wahrheit zu lehren und zu verkündigen. Nicht, weil sie so treu und so gut sind, sondern weil Gott selbst zu seiner Verherrlichung will, dass das Zeugnis seiner Wahrheit auf der Erde noch aufrechterhalten wird und weiter verkündigt wird, trotz aller Lüge und Verführung. Und das macht uns Mut, ihr Lieben. Das darf uns zeigen, dass dort, wo wir diese Bedingungen erfüllen, wo wir sein Wort bewahren und seinen heiligen Namen nicht verleugnen, wo wir ihm treu nachfolgen, dass wir auch die Möglichkeit haben, mutig Zeugnis zu geben, als Gemeinde noch wirksam zu sein, ein Licht zu sein in dieser zunehmenden Finsternis und dass der Herr mit uns sein wird und wirken wird, dass auch noch Menschen herausgeführt werden aus den Endzeitverführungen. Auch solche, die schon in dieses Gespinst und diese Stricke der charismatischen und Pfingstbewegung hineingekommen sind, da möchte ich auch Mut machen, auch solche können herausfinden. Ich selbst bin ein Beispiel dafür, aber ich kenne auch viele, relativ viele Gläubige, die unter mancherlei inneren Kämpfen aus dieser Endzeitverführung wieder herausfinden durften. Wir dürfen uns nicht täuschen. Es sind Zehntausende, die hineingehen und vielleicht Hunderte oder Tausende, die hinausgehen. Aber trotzdem gibt es das und trotzdem will ich auch das euch mitgeben, dass es auch unsere Aufgabe ist, für solche verführte Christen zu beten. Viele sind nicht wiedergeboren, viele kennen das wahre Evangelium gar nicht. Da dürfen wir beten, dass doch noch etliche sich auch bekehren. Manche sind wiedergeboren, sind betrogen und verführt, dass sie doch nüchtern werden und Buße finden, dass sie herauskommen aus dieser Endzeitverführung. Das darf unser Gebet sein. Und genauso sollte es unser Gebet sein, dass gerade auch die jüngeren und ungefestigten Christen aus unseren Reihen, die immer mit diesem Gedankengut in Berührung kommen werden, dass sie gewarnt und gegründet werden im Wort, dass sie festbleiben, dass sie sich nicht verleiten lassen, in diese gefährlichen Endzeitverführungen abzugleiten. Dort, wo wir beten, dort, wo wir mutig Zeugnis geben von der Wahrheit der Bibel, da wird der Herr Jesus mit uns sein und wird auch unseren Dienst segnen und wird Frucht wirken zu seiner Verherrlichung. Dazu möchte ich ermutigen und ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du, der gute Hirte der Gemeinde, doch wirklich so viel Fürsorge und Liebe hast walten lassen. Du hast uns gewarnt, du hast uns belehrt über die Endzeitverführung. Du lässt uns nicht allein, sondern du gibst uns in deinem Wort Maßstäbe, um die Verführung zu erkennen, um die falschen Propheten zu durchschauen und zeigst uns auch den richtigen Weg, den wahren Weg der Treue, der Nachfolge. Herr Jesus, dafür wollen wir dir danken, wollen auch bitten, dass du dein Wort wirklich an uns allen segnest und es auch weiterwirken lässt, dass du schenkst, dass aber auch noch viele, die in dieser Verführung drinstecken oder die sich dafür geöffnet haben, doch aufwachen und nüchtern werden, sich warnen lassen, aus deinem Wort die Wahrheit erkennen, Herr. Ach, wir leben in einer Zeit schlimmer Verführungen, aber du willst, dass wir deine Wahrheit doch noch mutig und furchtlos bezeugen und auch ausleben in unserem eigenen persönlichen Leben. Gib uns doch dazu die Gnade und die Kraft. Schenke uns deinen Segen und Frieden, auch wenn wir auseinandergehen. Schenke, dass wir wirklich auch erbaut und gestärkt werden, dir treu nachzufolgen. Wir danken dir für alles. Amen.